Jonas, habt ihr das gelesen? Das habe ich bei den Bullet Trivia, dass das eigentlich, sollte das so ein Cop sein, der noch nie einen Fall gelöst hat und halt irgendwie gerne Eis isst, war eigentlich der ursprünglich
so. Was wäre denn der Eis?
Der Twist. Ja. Nee, das war ursprünglich war der Charakter angelegt, dass es so ein Trottel-Cop aus Boston ist, der noch nie einen Fall gelöst hat und die ganze Zeit Eis isst.
Ja, das wäre der bessere Film.
Ja, aber auch, ja. Dann hätte sich für mich auch der Name, also auch besser, hätte dann für mich auch mehr Sinn gegeben. Also Bullet falsch geschrieben einfach, so zu so einem Trottel-Cop, aber naja, egal. Ja.
Ich habe nur gelesen, dass irgendwie im März diesen Jahres der originale Ford Mustang, den er da gefahren hat, auf irgendeinem Schrott
in Mexiko gefunden
wurde, ja. So einem Schrottplatz in Mexiko wieder aufgetaucht ist.
Ach. War aber schon rostig, hatte ich mir dann noch angelesen.
Ja, war aber schon vielleicht rostig. Noch drauf eingehen. Dann.
Ja, richtig. War er denn schon wirklich?
Es gibt so ein Quiz zu.
Hallo und herzlich willkommen zum 166. Pancast, einem weiteren Specialcast und zwar zu 70s Crime Movies, obwohl einer gar nicht richtig aus den 70ern ist, aber den zählen wir trotzdem mal mit rein und es sind eigentlich nur zwei, aber egal, nämlich Dirty Harry mit Clint Eastwood von 1971 und Bullet mit Steve McQueen von 1968. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer.
Hallo.
Max Ole von Raison.
Hallo.
Und jetzt fragt ihr euch, sind das schon alle, die in diesem Podcast sprechen werden? Sind das nicht eigentlich mehr? Um ehrlich zu sein, ich habe auch den Überblick verloren. Aber eine Frage müsst ihr euch stellen. Habt ihr nicht vielleicht auch Bock auf Horst Lukas Diestel? I got to know. Da ist er, Horst Lukas Diestel.
Hey, also ich gehe jetzt allerdings. Ich werde seit neuestem Stracciatella genannt. Aber es ist egal.
Eine Info, die man, glaube ich, nur hat, wenn man in anderthalb Monaten den Pankers und Duty hört. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Horst Lukas Stracciatella Diestel, Worst of Chef Koch, jetzt nominiert für den Open Mic. Was nochmal? Willst du es kurz erzählen, weil ich jetzt schon angeteased habe?
Dann habe ich nachher in der Abschlussrunde nichts. Das kennen
dann machst du später und wir reden über 70s Action. Ich habe mich. Ja, das war nämlich Cop-Out. Ich habe mir. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Wir haben letztes Mal einen Specialcast gemacht über die Coens. Dann haben wir geguckt, was rauskommt. S besprechen wir dann auf jeden Fall nächste Woche. Und dann war irgendwie so eine Lücke. Und ich dachte, lass doch mal irgendwas Lockeres machen, irgendwas Cooles, was wir noch nicht gemacht haben. Scroll so durch, stell mir irgendwelche Filme vor. Auf einmal kommt so Dirty Harry vor mein geistiges Auge und ich denke mir so, okay, ja, so 70er Actionfilme ist ja ganz cool und eigentlich sind es jetzt aber auch wieder Cop-Movies geworden, das haben wir ja sogar schon mal gemacht, nur nicht in den 70ern. Also wir hatten ja Training Day, The Departed und Heat gemacht und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Wie hat euch die Idee auf jeden Fall erstmal gefallen? Ist das ein Genre, in dem ihr euch auskennt oder eher nicht so?
Ist auf jeden Fall kein Genre, wo ich mich auskenne. Also ich habe festgestellt, ich kenne aus beiden Filmen, also ich hatte beide noch nicht gesehen, aber ich kannte aus beiden schon eigentlich so die ikonischen Szenen. Immer mal auf YouTube gesehen oder irgendwo mal irgendwelchen Video-Essays oder so aufgetaucht.
Du bist manchmal auf YouTube? Okay.
Ach ja, ich bin selten, aber ab und zu. Und die Idee fand ich super und hatte auch richtig Bock drauf und war dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, sage ich vielleicht mal.
Ist jetzt auch nicht so, wie ich sagen würde, dass ich mich mega gut auskenne, also auskennen so richtig wahrscheinlich nicht wirklich, aber ich glaube, ich habe schon so über die Jahre und auch als Kind schon einiges aus der Zeit so geguckt, so 70er, Cop, irgendwas Kino, ist ja auch zeitgleich so die Zeit auch noch des Spaghetti-Westerns, so die Ausläufer und die Filme ähneln sich schon sehr, also so Spaghetti-Western und oder wahlweise Dirty Harry ist schon eigentlich alles die gleiche Kacke, nur in einem anderen Setting und ich mag es, auch wenn es. Naja, ich sag da später noch was zu.
So, aber, ja, ist für mich auf jeden Fall ein komplett unbeschriebenes Blatt, obwohl ich natürlich so genremäßig Fan bin von Cop-Thrillern oder so auch so, so Polizeiarbeitsfilmen, um es mal so auszudrücken, so Ermittlungen und so ein Scheiß. Aber auch die 70er so an sich habe ich überhaupt keinen Plan von. Du sagst es so für Western und so diese ganz alten Schinken ist es zu spät, aber so. So diese New Hollywood-Ära mit so Taxi Driver und so, die kommt erst so ein bisschen später und das ist so irgendwie dazwischen, gerade so die Übergangsphase. Ich kenne gar nichts, glaube ich, aus dieser Zeit und habe mich echt mal gefreut, weil das natürlich auch, du kennst die Zitate aus den Filmen, du kennst irgendwie so ein bisschen den popkulturellen Impact vielleicht noch, den die Filme gehabt haben, aber ich kann ich auch mal direkt sagen, ich habe mir was komplett anderes unter diesen beiden Filmen vorgestellt und habe jetzt was komplett anderes bekommen, als ich gedacht habe. Und allein deswegen freut es mich schon, dass wir es gemacht haben. Ob mich die Filme gefreut haben, später mehr.
Wir haben schon einige Sachen aus den 70ern trotzdem auch schon besprochen, ne? Also Rocky zum Beispiel, Alien, was noch? Star Wars schon mal geguckt, vielleicht machen wir irgendwann mal der Weiße Hai. Also ein bisschen Blick schon reingeworfen, aber nee, ich dachte irgendwie, erst dachte ich so, vielleicht mal so 80er Actionfilme, ich hatte einfach mal Bock, so ein paar Sachen so zum, mal so zum Weggucken, wo ich jetzt nicht so mega schwer drüber angestrengt drüber nachdenken muss, die nicht so total kompliziert sind. Und ich hatte irgendwie aber auch Bock auf diese alten, ledrigen Gesichter, die einfach in Anzügen rumrennen und einfach mal so stocksteif so einen Revolver rausstrecken und einfach mal drei Leute abknallen, ohne dass viel gefragt wird. Ich wollte einfach mal so in diese Welt eintauchen und ein bisschen hat es geklappt, aber ein bisschen war dann auch doch sehr wenig dran an diesem Film, hatte ich so das Gefühl. Also einfach an Unterhaltungswert. Ja. Also es passiert einfach lange nichts und es sind auch solche Filme, ich sag's immer mal wieder gerne, die so auf Kabel 1 laufen, man geht raus, quatscht mit irgendwem, kommt wieder rein nach 10 Minuten und irgendwie hat man nichts verpasst. Aber
das sind wirklich die Filme noch aus der Zeit Kabel 1. Mein Vater hat früher mal gesagt, Kabel 1 ist wirklich der Sender, wenn du machst so an, fährt ein Panzer durchs Bild. Und wenn nicht gerade ein Panzer durchs Bild gefahren ist, war es Dirty Harry, glaube ich eigentlich. Stimmt, das stimmt wirklich, ja.
Ja, es ist irgendwie so, man hat sich so die Zeit... Stell dir vor, du musst das gucken und dann kommt noch Werbung zwischendurch. Das ist halt die absolute. Aber vielleicht haben sie was rausgeschnitten dann für die Werbung, weiß man nicht.
Ich war doch schon auf Toilette.
Ja. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Film. Es war nämlich so, ich bin mit Dirty Harry angekommen und hatte noch Bock auf, was hatte ich noch? Die drei Tage des Kondors, war es das? Genau. Mhm. Und dann meintest du, Max, aber das ist eigentlich nicht so ein ähnlicher Film. Ne? Das ist eher so investigativ, Government-Zeug.
Wäre der smartere Film gewesen, glaube ich.
Aber du meintest, Bullet mit Steve McQueen passt eigentlich dazu, vor allem, weil Bullet, was ich bisher nicht wusste, aber jetzt im Nachhinein habe ich mich dazu mehr informiert, natürlich diese Verfolgungsjagd-Szene hat, die weltberühmt geworden ist. Ja. Und genau, du meintest, der passt gut. Und deswegen können wir die beiden Filme mal ein bisschen vergleichen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit Bullet von 1968.
Ja, Bullet aus dem Jahre 68, du hast gesagt, ist ein Crime-Thriller von Regisseur Peter Yates. Und wie auch bei Dirty Harry ist hier der Held auch titelgebend, Lieutenant Frank Bullet, wird gespielt von Steve McQueen, den wir ja auch schon mal in The Magnificent Seven hier besprochen haben, in diesem Cast übrigens, in der älteren Version. Ja, Bullet, ich komme zur Geschichte, wird damit beauftragt, Johnny Ross zu bewachen. Er ist, wie gesagt, Lieutenant, also Polizist. Johnny Ross ist der Kronzeuge in einem äußerst wichtigen Justizfall und soll halt in ein paar Tagen aussagen. Bis dahin muss er beschützt werden und angesetzt darauf hat Bullet eben einen Staatsanwalt namens Walter Chalmers, der sich durch diesen Fall eben ordentlich Publicity ausrechnet, wenn Ross dann tatsächlich aussagen sollte und um diesen ja doch High-Profile-Kriminalfall dann zu seinen Gunsten entscheiden sollte. Das wäre toll, aber dazu kommt es nicht, denn zwei Auftragskiller finden Ross, also den Kronzeugen, in dem schäbigen Motel, in dem er untergebracht ist, umgehen auch die Bewachung und knallen Ross um. Er stirbt dann auch später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ja, und Lieutenant Bullet ist natürlich mächtig angesäuert und nimmt die Fährte auf. Der Fall nimmt seine Irrungen und Wirrungen und irgendwann kommt es dann auch zu der legendären Verfolgungsjagd. Bullet in seinem 68er Ford Mustang gegen die Auftragskiller in ihrem 68er Dodge Charger. Es ist auch ein Film für Autoliebhaber, Bullet. Ebenso auch für Fans gediegener, lässiger Polizeiarbeit und ja, abgewichsten Heldenfiguren, wie McQueen nun mal eine ist. Ja, der Film gilt als einer der besten so seiner Art. So die Verfolgungsjagd wird als, Christian das schon ein bisschen angeteasert, als der Granddaddy aller Verfolgungsjagden bezeichnet, habe ich gelesen. Und auch nicht nur die Automarke Ford hat sich den Film zu Nutzen gemacht. Danach hat McQueen unter anderem noch so in zwei Werbespots von ihm mitgespielt und der Ford Mustang Bullet Edition ist auch noch auf den Markt gekommen. Aber nicht nur das, auch braune Tweedjacken mit Ellenbogenpatches, Rollkragenpullis so und geil. Trenchcoats sind nach Bullet ordentlich durch die Decke gegangen. Mm. Ja, zwischen dem
Worten, ich habe mir schon Turtleneck bestellt.
Ja, ein Turtleneck ist herrlich. Aber jetzt hast du mir so ein bisschen die Hälfte meines eh schon schlechten Witzes schon weggenommen. Aber warte, ich fange nochmal von vorne an. Zwischen, warte, wie ging's nochmal? Warte, ich muss kurz... Von Bullet zu Bullshit ist es nur ein sehr kurzer Weg. Wie fandet ihr den Film?
Ja, bei so, ja.
Also ich habe hier im Hintergrund, während du den Film zusammengefasst hast, hier den Film nochmal laufen und Bullet ist immer noch im Supermarkt einkaufen, also von der Szene, wo du anfängst.
Ja, die stärkste jetzt, Szene, ja, fand ich, wie er einkaufen geht, weil es so irrelevant einfach zu allem ist.
Bei dieser Art Film, muss ich sagen, fühle ich mich so ein bisschen wie die Ehefrau eines so super, so stereotypen Movie-Cops aus der Zeit. So, ne, du hast ja halt so einen Gatten angelacht, der sieht gut aus. In wirklich allem, was er irgendwie tut, ist halt irgendwie smart gekleidet und so weiter. Aber der redet auch kein Wort mit dir. Ne? Also das ist wirklich, ja, das hast du dir nicht gut überlegt. Du hast dir den angelacht, genau wie ich mir Bullet oder uns. Ich hatte den vorher auch noch nicht gesehen und dann passiert nichts. Weil er hat einfach keinen Bock. So, er nimmt halt seinen Job mega ernst und du als Zuschauer oder eben dann Frau, du nervst halt einfach auch so ein bisschen. So, warum bist du da? Ich mag so ein bisschen solche Filme aber auch und und es tut mir so ein bisschen leid, weil ich mag die Atmosphäre von so 70s-Cop-Movies eigentlich so ein bisschen. Und wenn ich den jetzt kritisiere, ist es so ein bisschen so, als würde ich mein eigenes Kind hauen. Aber was soll ich sagen? Was ich echt schwierig finde an dem Film, also wirklich mein Hauptkritikpunkt ist, dass trotz einer denkbar unkomplexen Handlung ich wirklich Schwierigkeiten, ja, hatte zu erahnen, was machen die da? Was passiert? Ja. So, klar, klar verstehe ich, ja, da gibt diesen Karrieristen-Staatsanwalt, der will dies, Frank die Patrone will das, der eine will Recht, der andere Karriere, aber viel mehr habe ich nicht geschnitten. So, wer ist jetzt der Mafiosi? Wer ist, ja, der andere in Wirklichkeit? Keine Ahnung. So, ich, ja, weiß es immer noch nicht. Ja. So.
Das stimmt. Da sprichst du schon mal direkt was sehr Gutes an. Das Ende, da schießen Leute auf sich gegenseitig und ich denke mir so, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, wer hier was, ja, gemacht hat. Und ich habe aber, ja, auch nicht das Gefühl, dass mir der Film da sonderlich viel Hilfestellung irgendwie geliefert, nee, hätte, um das auf zu feilen.
Jeden, Alter. Ja.
Und ich glaube echt, und das ist bei Dirty Harry auch so gewesen, dass das Problem so ein bisschen ist, dass mein Einstieg in diese Filme die nackte Kanone einfach war. Ja. Weil das halt schon eine sehr gute Parodie darauf ist. Und ich kenne das alles schon, aber halt aus die nackte Kanone quasi. Und das macht es, hat es für, ja, mich richtig schwierig gemacht, diese Filme irgendwie normal zu gucken. Und ja, und es, ja, es passiert halt wirklich sehr wenig, aber ich hatte schon. Also was relativ langweilige Filme angeht, waren die schon, oder war zumindest auch Bullet, schon auf der besseren Seite. Also ich hatte jetzt keine schlechte Zeit und ich meine, Steve McQueen sieht gut aus und er kann so gucken, wie er halt guckt. Das macht er gut.
Ey, wie kocht er sich seinen Kaffee, Alter? Da hat er so einen Tauchsieder am Kabel, den er in die Tasse hängt. Ja.
Das kommt auch noch dazu. Ja.
Das Interessante ist doch, ich finde, dass man diese Filme so guckt und man denkt sich so, okay, irgendwie so geil ist es nicht. Aber die ziehen es so ab, als wäre es der geilste Scheiß der Welt. Ja, ich weiß nicht, Steve, oder? McQueen sieht, ja, so aus. Also die können einfach, die kannst du, glaube ich, überall reinstellen, weiß ich nicht, in irgendeine Frittenbude. Und er würde einfach denken, es ist, weiß ich nicht, die Titanic oder sowas. Ich würde irgendwie so einfach, ja, so tun, als wäre es das Beste, was Menschen sich je erdacht haben. Das ist genau die gleiche Attitüde, mit der Clint Eastwood durch Dirty Harry läuft. Einfach so, ja, das ist jetzt geil. Und das ist mir scheißegal, ja, ob, ja, das Sinn macht, ob das intelligent ist, ob du überhaupt folgen kannst, ob wir überhaupt wissen, wer der Böse ist, wer der Gute ist und was im Drehbuch, ja, steht. Das ist jetzt erstmal cool. Wir haben alle geile Klamotten an, wir sind Männer, wir rauchen, wir stehen in Räumen und reden miteinander. Du bist erstmal, ja, ruhig.
Podcast.
Das ist schon cool. Ja, ganz genau. Und das finde ich halt bei Bullet so das Ding. Und Bullet hatte auch diese Qualität, dass man echt irgendwie erstmal so eine Dreiviertelstunde warten muss, bis der Film anfängt. Also, bis man, ja, erstmal so was geht. Jetzt habe ich verstanden. Aha, so the stakes. Ne? Was steht auf dem Spiel? Okay, es gibt den, der ist verletzt. Aha, jetzt verstehe ich was. Aber dann geht er eben einkaufen. Dann wird eben gequatscht und man, ja, fragt sich so ein bisschen, wo ist hier die Polizeiarbeit, was Bullet eben noch vielleicht schafft, ihr habt es gesagt, schwer zu verstehen, er schafft es doch, die Story so ein bisschen zu verbergen vom Zuschauer. Es ist etwas, was Dirty Harry nicht gelingt, weil da ist ja wirklich die Handlung, ja, total klar. Und, ja, bei Bullet, ja, denkst du immer noch, dahinter ist noch irgendwas Großes, aber an sich sind es auch nur drei Telefonanrufe, einer wird verfolgt und dann hat man es gelöst, so ein bisschen, ne?
Ja, um es in den Worten eines sehr guten, auch persönlichen Freundes von mir zu sagen, ich habe den Film zwar geschaut, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ihn auch gesehen hätte. Oh. Also ich muss sagen, ich hatte eine echt schwere Zeit, mich irgendwie auf diesen Film erstmal richtig einzulassen irgendwie. Das kann auch daran liegen, dass ich heute generell nicht besonders energiegeladen bin vielleicht, aber trotzdem, Hotte, du hast es auch schon gesagt, Bullet ist so ein Film, der kommt dir aber auch wirklich keinen Zentimeter entgegen, wenn du nicht eh schon völlig Bock hast darauf.
Ja,
der gibt dir keinerlei Hilfestellung, da passiert gar nichts. Man kann es positiv ausdrücken und sagen, der Film besticht mit seiner unaufgeregten Art, aber in der Übersetzung heißt das eigentlich, der ist staubtrocken. Also der Film ist staubtrocken, finde ich, und da muss man auch sagen, dass ist natürlich immer, dass in Dirty Harry hatte ich das Gefühl noch stärker, aber das ist natürlich immer, ja, keinen Sinn macht, über etwas zu haten, was man völlig außerhalb des Zeitkontextes einfach mal so auf der Couch guckt. Aber das Tempo des Films und auch die sehr wenigen Schnitte oder wie langsam eben Szenen aneinander auch geschnitten werden und wie die teilweise in Echtzeit ausgespielt werden, auch wenn nichts passiert, Stichwort Einkaufen.
Oscar für besten Schnitt, ne?
Stichwort aufs Fax warten. Fünf Männer stehen fünf Minuten vorm Fax.
Ich will das von einem künstlerischen Standpunkt nicht angreifen, aber es korrespondiert nicht mit meinem Sehrhythmus einfach. Es geht nicht. Ich kann mich darauf nicht einlassen. So. Ich check das nicht. Ich bin da so völlig raus. Ich habe echt nur die Nieten gezogen aus der Lotteriedose, als ich diesen Film geguckt habe. Es weiß ich nicht. Ich bin so abgedriftet. Ich hätte nebenbei, glaube ich, noch einen zweiten Film gucken können und hätte, ja, also weiß ich nicht.
Man kann da schon sehr gut erkennen, dass heutzutage schneller geschnitten wird und dem Zuschauer auch mal zugetraut wird, dass wenn Leute unten in ein Hotel reingehen und an der Rezeption fragen, wo sie zu dem Zimmer kommen, dass man dann direkt zur Tür des Zimmers schneiden kann und verstanden hat, okay, die sind jetzt da hingegangen von unten. Bullet ist es halt wirklich so, dass du da einfach komplett gezeigt kriegst, sie gehen an die Rezeption, sie gehen zum Fahrstuhl, dann fahren sie mit dem Fahrstuhl hoch, dann gehen sie drei Gänge lang und dann sind sie an der Tür und du denkst dir halt so, ja, weiß ich nicht. Und sie unterhalten sich dabei auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da kann man aber auch nochmal die Perspektive, wenn man möchte, einnehmen, dass es interessant ist, dass diese Sachen werden dem Zuschauer nicht abgenommen. Aber was so Kommunikation angeht, musst du eigentlich die ganze Zeit zwischen den Zeilen lesen, weil es wird ja nicht geredet. So, du guckst nur auf die Mimik und es ist ganz viele nonverbale Kommunikation. Das ist interessant, dass das ganz anders ist, also jetzt auch im aktuellen Kino einfach, so, wo wirklich eigentlich alles ausgesprochen wird. Also wenn irgendwer was Cooles macht, wird das auch nochmal, gibt es auch nochmal Feedback zu. Und hier ist es wirklich so, und das ist auch das, was Christian gesagt hat, und das feiere ich, aber das mag ich an den Filmen, aber eben auch diese ganze nonverbale Geschichte, wo du halt selber gefragt bist, entweder du checkst oder halt nicht, und eben aber auch dieses, weil die Typen einfach diese Attitüde auch einfach haben. Ja. Das ist jetzt schon das Ding. Und das kann man halt, das kann dazu führen, dass man halt einpennt. So auf jeden Fall. Oder man denkt sich, ja, ist schon ein bisschen cool. Und ich stehe in der Mitte dazwischen. Ja.
Also. Also auf jeden Fall interessant, das zu sehen. Und was ich noch ganz abstrus fand, ist mit welcher, ist es Lässigkeit? Lässigkeit ist es vielleicht nicht, sondern einfach, die Leute sind schon fast so lakonisch, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel diese Krankenhausangestellten, ich meine, da soll gerade ein Leben gerettet werden und die sind echt irgendwie super zurückgenommen. Und einer dieser Krankenhausangestellten sieht dann den vermeintlichen Killer, geht ganz langsam zum Telefon, ruft Steve McQueen an und sagt, ja, hier hat gerade jemand nach dem Patienten gefragt, ich glaube, er geht jetzt in den zweiten Stock. Ich habe ihm das gesagt, aber eigentlich ist es vielleicht auch nicht so klug. Und dann sagt Steve McQueen, ja, danke für den Anruf. Ich werde mir das mal näher ansehen. So, da stirbt halt gleich vielleicht jemand. Ne? Und weiß ich nicht. Also das ist so eine, ist uns ja bei Alien damals schon aufgefallen, dass die Leute so ganz so normal wirken, als wäre gar nicht jetzt so viel los. Und da fand ich es positiv. Aber hier dachte ich mir manchmal so, jetzt kommt doch mal aus eurem Trott raus. Jetzt fangt doch mal an, irgendwie mir die Geschichte zu vermitteln.
Aber das ist finde ich, aber auch das Ding bei Bullet. Der kommt ja nicht aus diesem Trott raus. Und es gibt eigentlich auch die ganze Zeit keine wirkliche Hürde im Film. Das ist, finde ich, auch so. Die einzigen Hürden, die es gibt, und da fahren sie noch sogar bergab. Das heißt, die Hürden gibt's auch nicht, sind wirklich die Straßen San Franciscos. Es ist ja auch, Steve McQueen hat ja häufiger so ein Aufeinandertreffen mit diesem Staatsanwalt. Und was Steve McQueen eigentlich immer macht, glaube ich, dreimal, ist einfach wortlos weggehen. Und beim letzten Mal sagt er halt irgendwie noch nö oder so und geht dann weg. So, es ist halt auch wirklich, es gibt keine wirkliche Bedrohung, finde ich, in diesem Film die ganze Zeit über. Es gibt nichts, man hat nicht das Gefühl, scheiße, wenn er jetzt verkackt, dann wird's aber brenzlig so, weil es geht auch von Steve McQueen nichts aus. Entweder ist der total innerlich komplett tot. Ja, es ist alles egal, so ein bisschen, ja.
Ja. Aber das traut man sich heute eigentlich nicht mehr, das stimmt. Also was ich, wenn man den Conan-Cast gemacht neulich bei No Country for Old Men, der Charakter von Javier Bardem, der ist ja auch so jemand, der komplett still eigentlich bleibt und dadurch so eine Präsenz ausstrahlt. muss man sich heute erstmal trauen. Würde man sich heute, glaube ich, nicht trauen. Man würde den lustiger machen, flapsiger, man würde mehr erklären. Aber ich glaube, Goch Bullet ist, glaube ich, auch gut weggekommen. Aber Dirty Harry ist ja gar nicht so gut bei den Kritiken auch weggekommen, ne, als er rausgekommen ist. Deswegen finde ich es interessant, dass die dann so die Zeit überdauern als so geile Typen. Ja. Wobei die Typen vielleicht geiler sind als der Film.
Aber ich weiß nicht, ob die unbedingt lustiger oder flapsiger sein müssen. Aber ich glaube, was du heutzutage nicht mehr bringen könntest, ist so diese komplette persönliche Ebene eines Charakters einfach mal rauszulassen. Also Leuten mal eine persönliche Motivation auch zu geben oder irgendwie einen Antrieb oder so, warum sie das machen, was sie auch machen. Ich meine, der ist ja wirklich, das ist ja hier die allerbeste Western-Tradition, hier Steve McQueen. Also kommt angeritten, guckt 2 Stunden grimmig, behebt ein Problem und haut wieder ab und am Ende weißt du gar nichts über ihn quasi. Ja. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was einfach über das Männerbild so der 70er Jahre vielleicht irgendwie aussagt. Ja. Wahrscheinlich, weil ich meine, übers Frauenbild können wir vielleicht in Dirty Harry nochmal reden. Aber dieses, ich würde das einfach so völlig unnahbar und total unterkühlt, so würde ich das nennen irgendwie einfach. Und das ist für mich was, weiß ich nicht, Max, du sagst, du stehst zwischen den Stühlen. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich dann auch nirgendwo meine Finger mal reinkrallen kann. Weil klar, die sind zwar alle still und reden nicht, aber ist das tiefgründig und cool? Oder ist es nur cool, aber eigentlich bringt es auch nichts?
Weißt du, nee, also der einzige Grund, weshalb ich da unentschieden bin, ist, dass ich diese Szenen mag. Und ich habe das ja auch vorhin schon auch erwähnt. Das ist ja auch noch so wirklich, ist ja noch die Zeit. 68 kam ja auch Spiel mir das Lied vom Tod raus, was ja ein Film ist. Ich glaube, die Anfangsszene geht 20 Minuten und es redet keiner. Und ich finde das halt mega. Also ich mag einfach das, diese Szenen. Das Männerbild, das da kolportiert wird oder was weiß ich, oder das, ne, das in dieser Zeit vorher steht, ist natürlich katastrophal, dass da überhaupt nicht mal auf irgendwie die Persönlichkeit des Protagonisten eingegangen wird, ist wirklich, also kann ich heute schwer ertragen, wenn ich darüber nachdenke. Wenn ich das aber ausschalte und das genieße, also ich kann es trotzdem genießen. Das ist, glaube ich, das, was mich unterscheidet. Ja. Und ich glaube, da muss man schauen, so für sich, ne?
Ja. Ich meinte lethargisch und nicht lakonisch übrigens.
Was ich vielleicht noch sagen wollen würde, weil ich es mir aufgeschrieben habe und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, was aufzuschreiben, deswegen sage ich es jetzt noch runter, wie so ein Idiot.
Genauso machen wir das hier. Ja, wenn es einmal geschrieben, dann soll es sich auch lohnen.
Was ich geil finde an Bullet ist, dass er ziemlich gewaltlos ist eigentlich. Also ich meine, da wird zwar einer mal umgeschossen, aber zwischendurch passiert eigentlich wenig. Und was mir generell gefällt in diesem 70s-Kino, so Steve McQueen und Eastwood sind beides überhaupt keine krassen Schränke oder so. Also Steve McQueen hat ja auch, glaube ich, 4 Schachteln Zigaretten am Tag gequarzt, wie blöde so. Ja. Und ich mag irgendwie, dass das so normale Dudes sind. Und das, glaube ich, mag ich an Steve McQueen noch mehr als bei Dirty Harry, weil der nervt eigentlich durch seine Art. Aber Steve McQueen wirkt einfach wie ein Typ, zu dem man, auch wenn er nichts über sich erzählt, irgendwie relaten kann, finde ich, auf eine Weise. Aber eben, weil er auch nicht aussieht wie so diese krassen Hauptdarsteller. Wenn das heute Hugh Jackman spielen würde, der ist halt einfach die mega durchtrainierte Kampfmaschine, wo man sich denkt, wann löst du eigentlich mal einen Kriminalfall? Du musst doch wieder ins Fitnessstudio. Und das mag ich auch am 70s-Kino. Die Leute sehen irgendwie normal aus.
So ja, aber das Ding ist, das ist, finde ich, ein interessanter Punkt. Aber dann würde ich die Frage an Bullet stellen, wo hast du hier diesen Kriminalfall gelöst? Weil das wird dann ja auch nicht gezeigt. Irgendwie so wie Polizeiarbeit oder so. Der geht mal einmal zu einem Informanten, fragt den was, dann kommt ein Fax, dann wissen sie, okay, der Typ ist der Typ und dann passt das irgendwie. Also da wird kein Kriminalfall aufgelöst.
Das ist eine Katastrophe. Also, das ist eine Katastrophe, das Storytelling. Also Verfolgungsjagd, ja, nein.
Ja, die ist geil, aber auch da habe ich nicht verstanden, wie konnte es dazu kommen? Also man hat das man guckt kurz mal weg und auf einmal jagt er die, aber vorher sind sie ihm hinterhergefahren.
Ja, weil er ein Fuchs ist.
Fuchs, aber das setzt der Film halt die ganze Zeit voraus.
Ja, natürlich.
Aber die Verfolgungsjagd mega geil. An sich war natürlich geil.
Ich fand die auch cool. Ich war da jetzt auch nicht so komplett dann jetzt in den Bann gezogen, aber da hat man einfach so das angemerkt, dass sie einfach, also warum sie so ikonisch ist, das habe ich da schon irgendwie einfach so vom Gefühl, was diese Verfolgungsjagd so verbreitet hat, konnte ich das schon so gut nachvollziehen. Und auch die Shots waren echt cool. Da bietet sich natürlich San Francisco auch an, halt mit diesen, das ist ja immer die steilste Stadt der Welt anscheinend. So wie die Straßen da halt im Schachmuster irgendwie einfach über die Berge gezimmert wurden. Das ist schon echt herrlich. War ja auch selber schon mal da. Das waren schon coole Shots, wie die da über diese Hucke so rüberfliegen. Die Autos sind da immer von unten und auch wenn 6-mal derselbe VW-Käfer überholt wird. Gut, da kann man nochmal drüber weggucken. Ja. Nee, aber ich fand die echt nice und ich fand's auch krass, dass da einfach auch wieder sowohl nicht geredet wird während dieser Verfolgungsjagd, aber auch einfach keine Musik gespielt wird. Das kennt man heute auch nicht mehr, dass die Action-Szenen so in kompletter Stille einfach ausgespielt ist werden. Das fand ich ganz cool.
Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, ob euch das gefällt, weil ihr habt jetzt schon rausgehört, mir gefällt sowas und mir hat auch gefallen, dass da die Musik weg ist. So, ich finde, das funktioniert. Ich finde aber halt auch den Sound von den Autos mega geil. Ja. So, und ich finde, dass speziell dieser Sound auch von diesen 8-Zylinder Big Block Motoren, sage ich jetzt mal, ne, als Grease Monkey, der ich natürlich privat bin, ich finde, der macht ja auch so eine Spannung aus. Wenn so ein fucking Ford Mustang aus der Zeit halt anfährt, dann blubbert es halt auch wie Sau. Und ich finde, das macht auch, dieser Klang macht auch was mit einem. Ich fand das eine ganz, gar nicht doofe Entscheidung, nur damit zu arbeiten. Aber gut, das ist natürlich echt persönliche Präferenz. Ja.
Fand ich auch nicht schlecht, aber bei mir war es auch so, ich war so geistig schon total weggeknackt und auf einmal geht die Verfolgungsjagd los. Ich bin ein bisschen aufgeschreckt, hab mich ein bisschen
gewundert. Wie auch, wenn man erschrocken.
Ja, wie wenn man bei Mutti so auf der Rückbank sitzt, als Kind, lange Autofahrten, und auf einmal geht die Steve McQueen-mäßige Verfolgungsjagd los und es geht um Leben und Tod, auf einmal explodiert eine Tankstelle. Bullet haben wir damit abgehandelt, würde ich sagen. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas unbedingt loswerden? Sonst könnt ihr es gleich bei Dirty Harry einfach sagen.
Das sind dieselben Filme,
Genau. Ja, ich sag's bei Dirty Harry dann.
Und dann kommen wir doch direkt zu dem Film, den wir besprechen wollen, auch noch Dirty Harry.
Dirty Harry, ja, US-Kriminalfilm, wer hätte es gedacht, bei unserem Cast-Thema von 1971 mit Clint Eastwood in der Hauptrolle, war die, auch wenn er vorher schon bekannt war durch Western und Actionfilme, war das eigentlich die Rolle, die ihm zum großen Durchbruch verholfen hat, nachdem, glaube ich, Christian, du hast es vorhin gepostet, 10 andere große Hollywood-Schauspieler abgesagt hatten, weil sie vielleicht gedacht haben, das Drehbuch ist doch nicht so gut. Clint Eastwood dachte, finde ich ganz geil, ich bin ein krasser Republikaner und Hardliner, das ist ein gutes Thema, was da endlich mal bearbeitet wird. Regie führte Don Siegel, der hat auch viel mit Eastwood zusammengearbeitet. Ich zähle die Filme nicht auf, guckt bei Wikipedia, ist mir egal. Das ist auf jeden Fall der einzige Harry-Teil, den er gedreht hat. Es gibt ja tatsächlich insgesamt 5. Genau, ja, und ja, geht auch schon los. Dirty Harry, auf Deutsch fettige Haare oder Drecky Harry. wird beauftragt, dem Serienmörder Scorpio Killer das Handwerk zu legen. Diesem konnte man dann schon zu Beginn bei seinem blutigen Tagwerk zuschauen. Er ist ein Heckenschütze, der recht ziellos oder wahllos seine Opfer wählt und ja, dann ab dem Ansetzen Harrys auf ihn beginnt, mit der Polizei zu spielen. Harry und sein Kollege, er hat gar keinen zunächst. Sein letzter ist, glaube ich, schon wieder tot oder liegt im Krankenhaus. Ich habe es vergessen und dachte mir auch,
einer ist tot, der andere liegt im Krankenhaus.
Ja, na bitte, wunderbar. Ja, Harry ist ein zynischer Vogel, kann man so sagen. Für den gibt's keine Rehabilitation. Der Täter, in seinem Kopf ist die Welt voll mit menschlichem Dreck. Und in seinem Kopf ist die Welt voll mit menschlichem Dreck. Und jeder, der in diese Kategorie darf, jeder, der in diese Kategorie gehört, darf seiner Auffassung nach von seinem mächtigen Colt umgemäht werden. Er ist ein, ja, Beschützer, sag ich mal, im positiven Sinne, der keiner zweiten Prüfung standhält. Er mag den Rechtsstaat nicht und kann auch nicht als ausgebildeter Polizist nicht nachvollziehen, warum man nicht ohne Durchsuchungsbeschluss Beweismittel sichern darf. Naja, es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel der eher blöden Art. Ja, Leute, was ist hier los? Stinkt sie nach Dirty Herring oder ist das filmische Bismarck-Brötchen noch gut?
Dirty Harry.
Dirty Harry. Dirty Harry, ja.
Habe ich sogar schon mal gesehen, aber in meiner klassischen Christian Eichler-Art alles vergessen und jetzt weiß ich auch warum. So wenig passiert im ganzen Film. Clint Eastwood ist ein cooler Typ, auch so ähnlich wie Steve McQueen in Bullet, auch einfach, weil er es sein will und einfach es ausstrahlt, bis er dann auf einmal von der Mülltonne fällt und die Alte ihre dicken Brüste am Fenster zeigt, dann ist es auf einmal, aua, mein Malheur passiert. Aber ansonsten ist uns aufgefallen, also Dirty Harry geht ein bisschen stärker los, weil wir direkt in dieser Szene drin sind, in der der Scharfschütze auf dem Dach steht und diese Frau im Pool erschießt, die einen schon mitnimmt, die Szene, finde ich, und die auch für die Zeit wahrscheinlich doch typisch, aber jetzt wirkt es ein bisschen anachronistisch, aber auch ein bisschen lustig, dass so geile 70s-Funk-Mucke dauernd kommt, auch in den Action-Szenen. Und das gibt dem Film schon einen geilen Style und auf sowas hatte ich eigentlich auch gehofft, als ich das Thema vorgeschlagen habe. Dachte ich, sowas würde mehr passieren. Geile Funk-Mucke, Verfolgungsjagden, irgendwie ein paar attraktive Frauen, ein paar dumme Sprüche und ein paar coole Typen, so ungefähr. Ne? Das Problem ist halt, dass ich hier...
Eine Party mit uns eigentlich.
Ja, ganz genau. Und wie ein Wochenende bei uns und das Ding ist nur, dass der Film sich über Strecken sehr zieht und hier so absurd witzig ist, finde ich, dass sowohl der Kriminelle als auch der Cop nicht sonderlich schlau sind. Er klettert auf Dächer, um Leute abzuschießen, auch dann später nochmal auf dasselbe Dach und die sagen einfach, okay, dann fliegen wir rum und beobachten die Dächer. Dann werden wir ihn schon kriegen. Und das beobachtet man halt dann. Und manchmal frage ich mich, ob die Leute es vielleicht einfach früher einfach nur geil fanden, Polizeiarbeit zu sehen. Vielleicht war es schon das. Also vielleicht musste das gar nicht so schlau sein. Ich weiß nur, dass es dann da ja auch die Szene gibt, wo er dann angestochen ist und sie, kurz am Anfang, also bevor wir aufgenommen haben, drüber diskutiert, ich meine irgendwie, es kommt dann zufällig raus, dass ein Krankenhaus sich meldet und dass er da war. Man sieht auf jeden Fall nicht, dass sie diese Nachricht rausgeben an Krankenhäuser, dass jemand auf der Flucht ist, der angestochen wurde.
Ja.
Und was man aber halt hätte als normal denkender Mensch sich sofort überlegt zu tun. Also irgendwie ist auch sowieso immer nur Harry und sein Partner. Du hast seinen famosen Namen unterschlagen, Chico Gonzalez.
Ja, natürlich.
Die sind halt Toto, unterwegs und die sind eigentlich immer halt zufällig zuerst da und zufällig wohnt der Typ neben dem Krankenhaus und dann gut, dann wieder Fersengeld.
Das ist halt Film. Ja. Der Plot ist echt sowas von völlig Banane. Also der dümmste Bösewicht der Welt trifft auch so die halbherzigste Polizeiarbeit, die man sich echt vorstellen kann. Ey. Also, hey, du hast es schon echt ganz gut gesagt, Chris. Also ein Sniper, der treibt sich auf den Dächern rum. Lass mal die Dächer überwachen. Ach, da ist er nochmal auf dem Dach. Ja. Lass ihn mal von ganz weit weg beschießen, obwohl wir noch einfach hätten abholen können, so quasi. Ja. Jetzt ist er wieder weg. Lass nochmal die Dächer überwachen, aber auch durch die Stadt fahren. So, das passt auch noch gut dazu. Und ja, und am Ende fassen sie ihn ja auch nicht, indem sie halt Clues verfolgen, sondern es ist ja nicht das Resultat eines ausreibenden Katz-und-Maus-Spiels, sondern es ist dann einfach so. Nee, und trotzdem habe ich hier allgemein echt die deckungsgleiche Meinung wie zu Halloween, damals aus dem Film Halloween, aus dem selbigen, mit demselben Namen, dem Halloween-Cast. Es wäre echt so ein bisschen ignorant, das völlig abzuhaten, weil es mir halt jetzt nicht mehr reingeht. So. Aber trotzdem kann ich mich mal anmerken, dass mir der Film einfach jetzt nicht mehr so gut reingeht.
Ja, ich sag mal auch mal was, oder? Ich bin ja auch hier. Sag mal wenn was, ich schon mal da bin, dann sag ich auch mal was.
Ja, bitte.
Dirty Harry, wie war denn das nochmal? Cop-Typi mit einer großen Waffe. Ja, es sind ein paar coole Szenen dabei, die man aber halt schon kennt. Im Normalfall. So. Und der Rest ist halt echt so Füllmaterial. Und irgendwie kriegen sie es nicht hin. Weiß ich finde, der Film kriegt es nicht genug hin, Position zu beziehen zu Harry.
Ja.
Also, ob der Film das jetzt. Ich verstehe wirklich nicht, soll das jetzt cool sein oder soll es eben damit brechen und zeigen, okay, eigentlich ist so ein cooler Typ halt dann doch einfach ein widerlicher Wichser.
Ja.
So.
Ja.
Und das kriegt der Film aber nicht hin. Der Film versucht irgendwie so, ja, beides irgendwie zu machen. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil in manchen Szenen wird er halt dann doch so stilisiert als irgendwie, ja, der coole Typ, der halt eigentlich das Herz am rechten Fleck hat und halt zwar brachiale Methoden verwendet, aber letzten Endes ja gute Absichten dabei hat. Und dann aber auch wieder müssen wir halt zugucken, wie er da irgendwelche Frauen bespannt irgendwie zu seinem eigenen Spaß und halt auch irgendwie richtig dumme Moves irgendwie macht gleichzeitig. Also das fand ich ein bisschen unklar. Aber so insgesamt weiß ich nicht. Hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Also da hat mir, oder ich sag jetzt nicht, hat mir nicht so gut gefallen wie Bullet, aber ich fand Bullet besser. So, dann.
Ja, das ist ja der große Twist hier an diesem Film, dass sie ja den Bösen fangen, dann aber freilassen müssen, weil sie eben seine Rechte verletzt haben während der Festnahme. Und ab da wird ja dann Clint Eastwood, Dirty Harry, also so zum Vigilante. Ja? Also betreibt er dann so Selbstjustiz und ich hab das auch nicht so ganz. Ich bin da genau bei dir, lustig. Ich habe mir denselben Punkt aufgeschrieben. Ich habe mich da gar nicht entscheiden können, ob wir ihn jetzt da immer noch als Held betrachten sollen oder so als Anti-Held, dem wir uns aber trotzdem verbunden fühlen, weil er ja das Böse bekämpft, egal mit welchen Mitteln. Oder ob sich der Film jetzt auch selber von Dirty Harry distanziert und ich das jetzt aber dann auch tun soll. Weil natürlich ist mir dieses so erstmal schießen und dann später die Fragen stellen, dieses Verhalten ist ist mir ja völlig zuwider, ist klar. Aber andererseits, wenn man ihn jetzt nicht so als geradlinigen Polizisten sieht, sondern vielleicht auf ein Level mit so einem Superhelden aus der heutigen Zeit stellt, ist es vielleicht ja auch wieder okay? Fragezeichen. Und da muss ich echt sagen, ich habe gar keine Ahnung. Also ich habe mir da auch jetzt noch keine abschließende Meinung zu gebildet. Ich weiß nicht, wie euch das ging beim Gucken.
Ich finde es auch,
oder ob es überhaupt
ein Spiel, der Spiel, der Film positioniert sich ja überhaupt nicht und das wurde mir auch immer angekreidet. Mhm.
Also ich habe gelesen,
womit er ja spielt, ist das mit dem, weil es gibt einmal natürlich das subjektiv empfundene Recht und einfach Recht, was niedergeschrieben ist. Und Dirty Harry ist halt ein Typ, dem das halt auf den Sack gibt, dass er das nicht einfach selber entscheiden kann. So, und man kann natürlich nachvollziehen, auch im konkreten Fall, auch im Film, dass man sich, kann man nachvollziehen, dass ihn das halt aufregt, weil es liegt ja quasi alles auf der Hand. Das ist der Typ, so, das ist halt der Mörder, aber der Film sagt nicht nochmal, weshalb es aber auch gut ist, dass es dieses Recht gibt. So, eigentlich ist der Film wirklich Öl ins oder Wasser auf die Mühlen von allen Self-Defense irgendwie Second Amendment-Mongos, die halt denken, ich nehme das Recht halt selber in die Hand, ich lege mich halt selber mit meiner Rifle aufs Dach und fange den Mörder jetzt einfach selbst. Also so dumm es auch sein mag. Da ist der Film schon unglaublich dumm. So, ich finde, der Film hat einige coole Szenen, die mir gut gefallen, aber der Film ist wahnsinnig blöde eigentlich.
Ja, das ist ein volles Programm.
Ich habe gelesen,
nicht nur von der Aussage her, sondern auch nochmal kurz auf die Story zurückzukommen. So diese, er ist irgendwie dann im Krankenhaus oder halt verhaftet erstmal und sie können ihn aber nicht festnageln, weil eben diese Evidence nicht benutzt werden kann. Und dann wird er aber auch nicht dann von der Polizei überschattet oder so danach. So, nee, wir müssen ihn freilassen. Dann kann der jetzt machen, was er will. So, das ist halt auch schon mal What? So funktioniert es halt auch wieder nicht. So. Mhm.
Naja. Ich habe gelesen, dass der Film deshalb so, also du hast ja gerade diese Self-Defense-Leute oder NRA-Leute beschrieben, dass das genau so der Punkt des Films war eigentlich nach einer Zeit, wo Easy Rider rausgekommen ist und in der Nixon-Ära, wir haben ja mal diesen 13th geguckt und da kam es ja glaube ich auch raus, dass Nixon ja so ein Hardliner war, der gesagt hat, we have to fight a war und Crime einfach, ne, wo es halt vorher War on Poverty und sowas gab. Und dass quasi nach dieser Hippie-Zeit dieser Film ein Ausdruck davon ist, von so einem normalen Cop, der auf die Regeln scheißt und der auch die Hippies und die Cracker und die alle mal vermöbelt halt. Und weil die hier nämlich der Killer ja wie so ein Hippie-Dude ist eigentlich, ne? Und einfach so ein Psycho. Und dass das quasi so ein bisschen in Dirty Harry drin sein soll und dass Dirty Harry deswegen die Begründung ist für diese ganzen Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris und Steven Seagal Filme, wo immer so einer eigentlich ein Cop ist, aber dann doch gegenüber seinen Vorgesetzten, die zu weich sind, dann ein bisschen härter agieren muss, um die noch böseren halt dran zu kriegen. Und heute würde man sagen, hat man das in diesen Vigilante-Superhelden-Filmen, die es gibt, die das ähnlich haben. Zum Beispiel ist es nämlich so, dass dieser Killer, wie heißt er noch, Scorpio dann irgendwann ja sagt, I have rights. Also das ruft er ja, du kannst es nicht machen, ich habe meine Rechte so. Und er macht es eben dann trotzdem. Ne? Oder dass dieser Chico Gonzalez ja Soziologie studiert hat und Harry das halt total scheiße findet irgendwie. Ne? Ich habe auch noch gelesen, das ist alles in so einem Artikel, ich glaube lustigerweise bei MTV war der, aber dass Harry am Ende seinen Stern wegwirft und dass über diese Szene viel debattiert wurde, weil Clint Eastwood nicht wollte, dass es so aussieht, als würde er nicht mehr Polizist sein wollen. Und der Regisseur hat dann gesagt, nee, das soll bedeuten, dass er es nicht okay findet, dass ihm von der Polizei und von den Gesetzen so viel auferlegt wird. Das habe
ich aber auch verstanden.
Und dass er quasi jetzt sagt, so, das ist jetzt der richtige Weg quasi gewesen. Ja.
Interessant ist ja auch, dass, das habe ich noch dazu gelesen, dass Clint Eastwood für den zweiten Teil auch wirklich die Anweisung gegeben hat, eben wegen der vielen Kritik an diesem Selbstjustiz-Szenario, im zweiten Teil nochmal zu zeigen, dass Lynchjustiz halt oder Selbstjustiz halt scheiße ist. Weil da geht's, im zweiten Teil geht's ja darum, dass es Cops gibt, die selber einfach auf die Jagd gehen und Leute gezielt umbringen. So, weil sie denken, die machen scheiße. Aber es ist ein schmaler Grat. So, und das Problem ist so ein bisschen, dass Clint Eastwood oder Leute manchmal vergessen, ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Jeder hat ein subjektives Rechtsempfinden. Aber es ist auch ganz gut, dass man das nicht jedem Polizisten überlässt, selber mit sich auszumachen, wie gerade Recht gesprochen werden soll. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. So, ne? Also, das ist schon ein bisschen schwierig. Also das ist eigentlich für eine Sache, die super politisch ist, viel zu unpolitisch und dann auch zu tump. Und weil er eben auch nicht einfach irgendein Actionheld ist in irgendeiner komischen Welt, sondern er ist de facto einfach Polizist. Und in diesem Szenario ist das schwierig, was er tut. Dann kannst du das nicht machen, finde ich. Und was aber ich noch erwähnen wollte, mal abseits des politischen Aspekts oder ist, dass der Film aber krass geil gefilmt ist. So, die Kamera ist der Oberknaller. So, das fängt direkt an, eigentlich ab Sekunde 1. Finde ich das ganz großartig. Auch diese Szene in diesem Stadion. Ganz großartig. Ich finde, das ist wirklich der Oberhammer. Ich glaube, dadurch gewinnt der Film echt ästhetisch, auch wenn er quasi auf dieser Ebene, die wir eben schon besprochen haben, wirklich total plump ist. Auf der ästhetischen Ebene, filmischen Ebene, ist der Film aber ziemlich groß. Da hat er auch Glück gehabt, glaube ich.
Ja, das stimmt. Was ich noch lobend erwähnen wollte, ist, dass ich das irgendwann in so Action- oder so Crime-Filmen, jetzt meiner Meinung nach, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, das abhanden gekommen ist, so dieses stupide, einer rennt weg und versucht sich dann zu verstecken und der andere muss hinterher und die rennen eigentlich ewig nur hintereinander her. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist immer so, es gehen alle immer sofort in den Faustkampf über, sobald irgendwer auch nur in der Nähe ist.
Alle können
ist,
Karate.
So, ja. Und alle können Kickboxen, Thai-Boxen, was auch immer. Aber da so einfach, also gerade bei Bullet auch unten in diesem Krankenhaus, wo die einfach 5 Minuten lang sich halt suchen, irgendwie einfach Verstecken spielen. So. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das irgendwie, glaube ich, realistischer ist, sodass nicht jeder sofort immer in die Konfrontation wechselt, sobald. Und das ist bei Dirty Harry ja auch so, dass dieser Typ eigentlich vor ihm die ganze Zeit nur wegrennt und gar nicht unbedingt versucht.
Ja, und es ist halt eben auch, aber eben auch wirklich, glaube ich, möglicherweise auch, weiß ich nicht, Interpretationsfrage, aber auch aus, eben, was ich auch meinte schon, es ist halt auch nicht jeder die krasse Maschine. So Leute laufen auch einfach mal weg, weil sie sich halt denken, fuck, wenn ich das jetzt mache, kriege ich halt hart aufs Maul. So, ich hab halt nicht, ich war halt nicht pumpen, ich habe halt nur Leute umgenietet. So, weißt du, mehr habe ich nicht gemacht mit einem Gewehr aus 200 Metern Entfernung.
Ja, was man auch noch anmerken muss, finde ich, obwohl hier jetzt ja natürlich wir es mit einem irgendwie psychopathischen Killer zu tun haben, wird trotzdem mit Gewalterstellung wieder sehr spärlich nur umgegangen. Ein bisschen mehr als ein Bullet. Und das finde ich aber auch irgendwie ganz cool. Ich glaube, da war die Filmlandschaft an sich, glaube ich, vielleicht, das ist jetzt meine Theorie, noch echt nicht so verroht einfach, weil es ist ja auch bei Bullet zum Beispiel so, dass nach dieser Schlüsselszene, nämlich der Verfolgungsjagd, wo dann ja auch Leute sterben, wird erstmal ein thematischer Abstecher in den Bereich so, was ist eigentlich gute Polizeiarbeit, gemacht. So. Und das, da wird ja auch erstmal rein zitiert, Bullet jetzt, und da wird ihm auch gesagt, Digga, du kannst doch nicht einfach Leute verfolgen und irgendwie, weißt du? Und heutzutage ist es ja das Normalste der Welt, dass irgendwie, dass es bei jedem, in jedem Actionfilm, weiß ich nicht, zwischen 15 und 450 Leuten einfach an Kollateralschaden irgendwann blutig auf dem Boden liegen. Und das finde ich schon, das muss man den Film auch mal positiv vermerken, dass es da noch nicht so war, dass einfach wild um sich geschossen wird, dass einfach die Häuser links und rechts explodieren, dass hier alles mögliche einfach kaputt geht, und das finde ich schon ganz nice.
Eigentlich. Das ist schon
von
interessant.
Von der Grundhaltung her finde ich eigentlich, da könnten wir auch mal wieder ein bisschen zu dieser Reduktion, könnten wir mal wieder zurückfinden im Action-Genre.
Finde ich auch im gut. Ich finde auch, dass der Film stimmungsmäßig, also das, ihr habt schon Kamera erwähnt und jetzt diese Reduktion, ich finde, dass der hat so eine Mystery-Ebene mit diesem Psychopathen, der da unterwegs ist, die eigentlich sehr, sehr stark ist. Ich finde, er macht nur ein paar Fehler, indem er den als so einen Idioten darstellt, immer zwischenzeitlich. Ja, das hätte ich rausgelassen. Also es gibt diese Szene, wo er auf dem Dach ist und dann doch entdeckt wird und dann nochmal wegrennt und sowas. Und du merkst, eigentlich ist es irgendwie doch so ein bisschen eigentlich ein Depp. Und deswegen zieht dann diese Szene am Ende mit dem Schulbus nicht mehr so richtig, finde ich. Die könnte noch viel mehr Punch haben. Und ich finde auch richtig geil, seit er diese Skimaske auf hat an diesem Monument. Das finde ich, da finde ich, wie er dann schreit, als das Messer ins Bein bekommt, das fand ich alles stark. Und auch wie er Clint Eastwood durch die Stadt scheucht, aber da ist man schon so ein bisschen gelangweilt, wenn es dahin kommt. Ja. Und man kennt den schon so ein bisschen zu gut eigentlich, weil er wird ja nicht so charakterisiert und da hätte man, glaube ich, nicht so viel von ihm zeigen sollen eigentlich. Aber bloß halt dieses Ding, dass er sich verprügeln lässt, ich glaube, das ist einfach so ein roter Hering in der Mitte des Films. Das führt ja dann zu nichts. Ja. Soll einfach nur nochmal zeigen, okay, so krass ist der drauf.
Ich find die Darstellung des Gegners von Harry eigentlich katastrophal, weil es so völlig überzeichnet ist, weil er ist quasi der absolute, alles, was den Spießbürger anekelt. So, er hat irgendwie so, was seine Sexualität betrifft, er steht darauf, sich verhauen zu lassen. Da haben wir auch eine klare Haltung in diesem Film, die ihm vermittelt wird. Er ist halt ein ekliger, pervertierter. Er kann nicht normal schreien, wenn er Schmerzen empfindet, sondern er schreit halt wirklich wie eine Bestie. Er ist, finde ich schon, er wird dargestellt wie der absolute Untermensch. Ich finde, da macht der Film es sich schon so einfach, das ist wirklich schon eklig eigentlich.
Aber das finde ich schon dann gruselig auf eine Art, wenn man nicht zu viel zeigt. Da hätte ich es trotzdem
interessant gefunden. Ja,
so wie bei Schweigen der Lämmer oder so, ist ja auch so ähnlich.
Ich finde es gleichzeitig aber nicht stimmig einfach, dass halt dieser Typ dann aber gleichzeitig diesen diese riesen Schnitzeljagd für Dirty Harry irgendwie durchgeplant hat. Und sonst was alles, aber sonst irgendwie genau ungefähr 20 Sekunden vorplant, wenn überhaupt oder so. Also ich finde, der ist einfach nicht sonderlich stark charakterisiert irgendwie, sondern immer halt, der macht halt immer gerade das, wie es jetzt gerade passt, um irgendwie den Plot voranzutreiben. Fand ich
ich finde, komisch. Es besteht vielleicht insofern die Notwendigkeit, den so krass zu überzeichnen, um dann eben dann im Umkehrschluss zu rechtfertigen, warum Dirty Harry die Regeln umgeht, um ihn dann irgendwie auf eigene Faust zu töten. Das ist ja wahrscheinlich so das Ding. Sie mussten ihn halt als das absolute Böse darstellen, um halt zu sagen, ja, deswegen ist es ja auch in Ordnung, wenn Dirty Harry auf ein paar Amendments scheißt.
Richtig,
Aber das ist natürlich da, da wird irgendwie eine dumme Film Sache halt mit einer anderen dummen Sache dann irgendwie gerechtfertigt.
Ja. Da macht es sich der Film halt super leicht, weil Fall kann man natürlich sagen, ja klar, der Typ hat halt mega einen an der Marmel. Ja. Und klar, wenn es nach meinem subjektiv empfundenem Recht gibt, ja gut, niete den halt um, ich gucke halt gerade nicht hin. So ist okay, weißt du? Aber das ist halt scheiße. So, das ist halt dämlich. Eigentlich wäre der geilere Film gewesen, dass das irgendwie so ein Struggling-Typ ist aus schwierigen sozialen Verhältnissen, der macht halt irgendwie scheiße und Dirty Harry nietet, hat er trotzdem nichts anderes vor und meint halt, den kann man auf keinen Fall wieder rehabilitieren. Das geht gar nicht. Das ist so unmöglich, den muss ich umknallen. Das wäre eigentlich angemessen gewesen. So schafft es der Film, Harry noch irgendwie nachvollziehbar handeln zu lassen, obwohl er eigentlich ja ein totaler Spinner ist, muss man ja mal so sagen. Ja. Der hat kein Privatleben, der hat nix, der rennt die ganze Zeit nachts mit einer Flinte durch fucking San Francisco oder wo das da ist. So, Digga, get a life. Und ich weiß, such dir mal eine Frau oder Mann, ey, Privatleben.
Ja klar, so, aber mal, trotzdem eben auch interessant, was bei einem macht, wenn man sich das anschaut. Malte, du hattest mal so ein Video-Essay empfohlen von Lessons from the Screenplay, glaube ich, wo jemand Sieben und True Detective vergleicht. Und das sehen wir hier schon so ein bisschen angelegt, dass es später bei diesen Filmen eben dann auf die Frage zurückkommt, wenn du die Regeln brechen musst, um das absolute personifizierte Böse zu fangen, ne? Ist es oft so, dass der Hauptcharakter auch dieses Böse in sich hat, aber noch nicht so weit getrieben ist, wie der tatsächliche Serienmörder.
Ja. Und das quasi das Böse in sich.
Das ist ja dann auch immer dieses Speech, wir sind eigentlich gar nicht so unähnlich, du und ich. Und das ist aber schon ein ganz cooles Trope eigentlich, weil es eben darum geht, geht der Hauptcharakter dann so weit, seine Moral zu brechen, nur um den noch schlimmeren halt dingfest zu machen. So ist vielleicht was auch schon in diesem Dirty Harry Film halt angelegt ist, irgendwie, das nur dann später noch übertrieben wird. Ich würde sagen, das war es erstmal damit mit Dirty Harry. Wir haben sie jetzt beide gesehen, Steve McQueen und Clint Eastwood in diesen Rollen. Es könnten beim nächsten Mal ein bisschen unterhaltsamere Filme noch sein, finde ich. Ich bin nicht ganz abgetönt von diesem Genre, aber ja, erzähl.
Und zwar, weil du ja ein bisschen, wir würden gerne ein bisschen mehr Action und wir feiern aber die Funkmucke, dann lass uns doch einfach mal ein Blaxploitation-Special machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich wirklich der perfekte Ausweg. Besser hätte man es eigentlich sagen können. Das stimmt eigentlich. Und wahrscheinlich sind die auch stinkend langweilig.
Nee, Chef zum Beispiel ist der absolute Hammer.
Ja?
Chef, klar, ja, Chef ist geil, das stimmt.
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das, gebucht, wenn wir uns nochmal dieser Ära widmen wollen. Jo. Und kommen jetzt zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme, ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Ich war ewig nicht mehr in der Abschlussrunde zu Gast, werde jetzt aber nicht tausend Sachen erzählen, nur natürlich, um mich hervorzutun, dass ich auch tatsächlich mein Buch gelesen habe. Ich habe Der Club gelesen von Takis Würger, deutscher Schriftsteller, war mal Spiegelredakteur, war dann anderthalb Jahre in Cambridge und hat da auch geboxt an der Uni und schreibt dieses Buch über einen, Jungen, der ein Außenseiter ist und der dann von seiner Tante oder einer entfernten Verwandten nach Cambridge geschickt wird, um herauszufinden, was im Pitts Club vor sich geht. Das ist so ein geheimer Studentenclub, die irgendwie Dreck am Stecken haben und man weiß nicht so richtig, was los ist. Und er soll das rausfinden. Er weiß aber auch nicht, was er eigentlich genau rausfinden soll dort. Aber er soll erstmal aufgenommen werden und dann schauen. Und der Anfang des Buchs ist total stark, weil es super tragisch ist und, weiß ich, da mischen sich so eigene Kindheitserinnerungen mit einer krassen Melancholie und es macht richtig Bock und du denkst, ey, das ist mein neues Lieblingsbuch, dann wird's in Cambridge so ein bisschen doll Harry Potter, Honey und Nanny und ich erkläre so ein bisschen, wie es in England ist. Also es ist ein bisschen, okay. Es wird ein bisschen schwach. Man kann es dann trotzdem lesen. Es ist auch kein sonderlich langes Buch mit 220 Seiten oder sowas. Also es ist eine ganz angenehme Lektüre. Ich finde, zeigt so ein paar verschiedene Männertypen, die es gibt, Arten mit Männlichkeit umzugehen. Auch bei Männern verschiedenen Alters. Also ich finde es schon ganz gut, kann man ganz gut lesen, aber ich hätte gedacht, es wäre genial, es war dann nur gut letzten Endes. Und dann Malte und ich haben Wind River geschaut, vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Malte.
Ja, in Leipzig ist gerade Filmkunstmesse, so heißt das, da kann man eigentlich rund um die Uhr den ganzen Tag Filme gucken, die eigentlich erst in den nächsten paar Monaten erst rauskommen, beziehungsweise auch erst im nächsten Jahr. Und wir haben halt Wind River geguckt, der im Februar 2018 rauskommt und da werden wir ihn sicherlich auch besprechen. Deswegen jetzt nicht so viel zum Inhalt oder so. Aber es ist eben der dritte Film, von den Taylor Sheridan geschrieben hat. Das ist der Screenwriter von Sicario und Hell or High Water. Dementsprechend hoch waren meine Erwartungen an diesen Film. Es ist, und ich muss auch, so viel kann ich schon mal verraten, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich war echt beeindruckt.
Yes, geil.
Es ist, der schlägt auf jeden Fall in dieselbe Kerbe. Es geht viel um Leiden von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Es spielt wieder in einem sehr aussagekräftigen Setting. Anscheinend sollen die drei Filme auch so eine Art Trilogie sein, hat uns noch eine nette Frau vorhin dann noch erklärt, die den Film Wind River genannt hat, das fand ich sehr lustig. Da wurde es wo es um amerikanische Grenzgebiete gehen soll, so sollen eine Trilogie bilden, diese drei Filme. Und Jeremy Renner spielt die Hauptrolle, es wird ein Kriminalfall aufgelöst in einem Indianerreservat in Wyoming, also in den verschneiten Bergen. Und was ich so geil fand daran ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe die Handschrift erkannt von Sheridan. Ich habe seinen Stil oder seine Atmosphäre irgendwie verstanden und das habe ich nicht bei vielen Regisseuren. Und ich fand es geil, hier zu sehen, hat mich an Sicario erinnert, hier ist es so ungefähr wie bei Hell or High Water, aber trotzdem kein Abklatsch, sondern nochmal was Eigenes. Und ich liebe das, wenn ich das so merke. Und das, da ich auch kein Cineast bin, kommt das selten vor und diesmal war es so und der Film an sich war auch noch geil. Stark.
Ja, fand ich auch ziemlich gut, den Film. Vor allem hat mir hier auch gefallen, wie selbstsicher reduziert der Film war. Ja. Also er wollte dann auch nicht so viel. Es ist alles verständlich, obwohl es diese mysteriöse Ebene gibt. Und der Detailreichtum ist sehr, sehr gut. Also du hast, manchmal guckst du einen Film und da sind irgendwelche Leute, sind Jäger oder sind sonst was, sind Bauarbeiter und du denkst dir so, okay, der weiß genauso viel darüber, über dieses Leben, wie ich weiß. Und wenn ich einen Film machen würde, dann hätten die Bauarbeiter auch gelbe Helme auf und die blauen Latzhosen an und da hinten wären Stahlträger zu sehen, so ungefähr, ne? Und hier hast du wirklich gemerkt, allein wie sich Jeremy Renner als dieser Jäger in dieser Einöde bewegt, wie er mit Schneeschuhen da langläuft und sein auf Gewehr hält, das sieht so aus, als oder wie sie da mit dem Schneemobil rumfahren, da merkt man schon, hat sich jemand damit befasst und das macht den Film stark, wobei der, würde ich sagen, nicht so, könnte ein bisschen mehr Dimensionen vielleicht noch haben, aber da sprechen wir dann irgendwann im Februar drüber, auf jeden Fall. Ihr beide werdet den auch richtig geil finden und der hat auf jeden Fall richtig gebockt.
Freue ich mich jetzt schon drauf, mega. Horte hat ja das dicke Abschlusssegment. Ich mach da mal mit meinem kleinbürgerlichen Scheiß erstmal weiter. Ich habe schöne Musik gehört. Einmal, ich nenne sie die Lana Del Rey des Black Metal. Das ist eine isländische Sängerin namens Myrkur und macht, ich sag mal, wenn jemand noch nie Black Metal gehört hat und da gerne mal reingucken möchte, ist das, glaube ich, ein guter, softer Einstieg. Und ich feiere es. Es ist sehr atmosphärisch, sehr flächig, sehr weit, wie Norwegen, so wie es sich gehört. Herrlich.
Wie schreibt man die? Ich muss ja dann die
Podcast-Notes schreiben. M-Y-R-K-U-R.
Oh, so habe ich es gerade richtig geschrieben.
Mirko.
Das hätte ich gar nicht fragen sollen. Verdammt.
Mirko. Es lag Mirko. Ja, genau, ja. finde ich richtig gut und es ist auch ganz geil. Sie hat in einem Interview gesagt, es gibt halt immer noch wenig, gesellschaftlich wenig, was Leute gruseliger finden als eine Frau, die wie bekloppt rumschreit. Und es stimmt so ein bisschen, weil wenn die halt schreit, denkt man sich, die Hexe. So, was will sie? So. Nee, aber mir gefällt es richtig gut. Ich find's einen coolen Take auf dieses Genre. Die Traditionalisten regen sich auf, aber Traditionalisten können eigentlich generell das Maul halten. Insofern ist es nicht, kann man das wegnegieren. Ansonsten eine Künstlergeschichte, Mazzy Star mit dem Song Fade Into You. Ist, glaube ich, war aus den 90ern, ist der Song entstanden. Richtig cool. Habe ich neulich irgendwie über einen Film gehört. Richtig schön. Und ich habe das, dann nächste Geschichte, die Band The Temperance Movement hat viele nicht so gute Songs, aber ein Song, der heißt White Bear, finde ich richtig geil und die Lyrics auch, gefällt mir sehr gut.
Also zwischen und Merkur neue Album und noch, ich muss das alles aufschreiben, ne, du weißt es. Was ja, war das so, zweite?
Ja. The Temperance Movement, so, aber dachte, da musst du eigentlich nur, musst du eigentlich nur den Song White Bear hören, okay. Weißer Bär.
Ja.
Und ich habe in das neue Album, oder das, naja, jetzt nicht mehr so neue, aber das letzte Album von Metallica reingehört, hat zwei gute Songs, wie ich finde, von, von 16, Moth Into Flame, den sie mit Lady Gaga performt haben, finde ich ziemlich fett und Spit Out The Bone, richtig geil. Ich hatte mal wieder Bock, so ein bisschen einfach Sachen zu hören, die ja nicht so aufregen. Und war schön, hat sich gelohnt. Ja, so ja, ist es.
Das habe ich auch immer noch nicht, habe ich mich immer noch nicht rangetraut an das aktuelle Metallica-Album.
Ja.
Na gut, ja, ich habe nur ein kleines persönliches Highlight. Ich bin, wurde, also es ist ein, für alle nochmal, es ist ein sehr großes Highlight für mich, weil ich beim Open Mic, es ist ein Nachwuchsliteraturwettbewerb, manche sagen der wichtigste in Deutschland, angenommen und werde da beim Finale am 11. und 12. November in Berlin, in Neukölln, im Heimathafen, eine 15-minütige Kurzgeschichte darbieten dürfen und eventuell was gewinnen, eventuell auch nicht, ist auf jeden Fall mega cool und ich freue mich drauf. Aber es ist, ich nenne das Hotte Goes to Hollywood, dieses Segment. Ja. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern, bis weißt ich du, wie die das, Superheldenfilme schreibe.
Wer entscheidet dann bei dem Open Mic, wer gewinnt? Ist eine das Jury oder Publikum?
Ja, Mike.
Ah ja, okay.
Mike, ja.
Genau. Mike, ja.
Das ist der Typ, der da einfach dieses Haus hat, wo das ist. Der sagt dann,
Mike sagt, wie es ist. Ja. Ja.
Nee, aber ja, ist auf jeden Fall mega cool. Ich hab's noch nicht so ganz gepeilt, so, aber läuft.
Geil. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja.
Auch von meiner Seite als Moderator dieses Pencasts, den ich jetzt abmoderieren werde. Das war's für diese Woche mit 70s Cop Action Movies. Nächste Woche dann 60s Cop Action Movies. Mal sehen, wie das wird. Nein, nächste Woche sprechen wir über It, die Verfilmung vom Stephen King Roman, die ja sehr gut sein soll. Und Tom of Finland, das ist ein Film, ich weiß gar nicht genau, Biopic, wir haben, Malte und ich haben uns ganz viel Trailer angeguckt und fanden den richtig
finnischer
gut.
Arthouse.
Finnischer Arthouse-Film mhm. und sowas, um da ein bisschen dann den Gegenpol zu bilden. Die gibt's dann beide hier nächste Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich den neuen Pencast of Duty hören, der am Donnerstag erscheint. Oder uns auf Facebook liken, auf Twitter folgen oder unterstützen finanziell. Das hilft uns auf jeden Fall. Zum Beispiel haben wir davon schon Mikrofone gekauft. Wir werden die S-Kino-Tickets auch davon bezahlen. Auf Patreon könnt ihr das machen. patreon.com/derpencast oder auf Steady. steadyhq.com/derpencast. Die Links gibt's aber auch wie immer in den Podcast-Notes. Also einfach da, wo steht, worüber wir sprechen, könnt ihr auch darauf klicken und uns unterstützen. Und auch uns eine E-Mail schreiben, da ist auch der Link dafür, Pencaster Dr. Peng ist ansonsten die Adresse. Schreibt uns gerne nicht nur, wie sich der Cast entwickelt hat und wie ihr den fandet, sondern auch gerne immer eure Meinung zu den Filmen, die wir besprechen, denn das hilft uns natürlich auch manchmal da nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu haben. Zum Beispiel gerne, wenn ihr große Fans von Dirty Harry oder Bullet seid, schreibt uns das, dann besprechen wir eure Meinung in der nächsten Woche. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao. Ciao.